Wir sind in unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium in Markus Kapitel 8 angelangt und ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen. Der Predigttext geht von Markus 8, 31 bis Kapitel 9, Vers 1. Aber dieser Text ist so gehaltvoll und so wichtig, so praktisch bedeutsam für Sonntag und Montag, dass ich ihn einteilen werde in zwei Predigten und heute ist Teil 1 dieser Predigt. Aber lasst uns dennoch den ganzen Text lesen, denn wir brauchen auf jeden Fall den Kontext. Markus 8, Vers 31 bis 9, Vers 1. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Gottes Wort. Amen. Ihr seht vielleicht, dass dieser Text, den wir gelesen haben, ein gemeinsames Thema hat. Und für diejenigen unter euch, die die Predigt mitschreiben, zum Beispiel im Predigt-Notizheft, finde ich das ganz toll. Euch sage ich schon mal den Titel dieser Predigt. Den könnt ihr mitschreiben. Dann wisst ihr schon mal grob, worum es geht. Denn das gemeinsame Thema dieser Textstelle ist das gekreuzigte Leben. Das gekreuzigte Leben. Und ihr fragt euch vielleicht, was heißt das gekreuzigte Leben? Was hat das mit dieser Textstelle zu tun? Nun, ihr seht wahrscheinlich, dass es um zwei große Dinge geht. Es geht einmal darum, dass Jesus seinen Jüngern erzählt, dass sein Leben, Jesus' Leben, ein gekreuzigtes Leben ist. Er wird sterben. Und das schockt seine Jünger aus den Schuhen. Und dann dreht er sich um und er gibt quasi dieser ganzen Volksmenge, die ihm nachfolgt, eine praktische Anwendung der Lehre, dass der Messias, der Christus, der verheißene König der Juden, sterben muss, nämlich, dass sie auch sterben müssen. Nicht nur er muss ein Kreuz tragen, auch sie müssen ein Kreuz tragen. Nicht nur er wird leiden, auch sie müssen leiden. Nicht nur Christus ist ein Gekreuzigter, sondern nein, alle Christus-Nachfolger müssen Gekreuzigte sein. Das gekreuzigte Leben, das ist das Thema dieser Textstelle. Und ich möchte es noch praktischer am Anfang machen, damit ihr wisst, worum es geht. Manche von euch sind vielleicht an dem Punkt, an dem diese Jünger waren. Denn wisst ihr, was kurz vor dieser Textstelle passiert? Schaut mal in eure Bibeln, das seht ihr vielleicht an der Teilüberschrift, das Bekenntnis des Petrus. Im Markus-Evangelium ist es ein absoluter Höhepunkt, denn bisher sind die Jünger vor allem durch eins aufgefallen: absolute Planlosigkeit. Absolute Planlosigkeit. Vor ein paar Predigten haben wir besprochen, Markus 8, Vers 14 bis 21. Diese ganzen Verse beschäftigen sich mit einer Bootsfahrt, wo die Jünger mit Jesus über das Wasser schippern und sie haben Brot vergessen. Kurz vorher hat Jesus Brote vermehrt für 4000 Menschen. Die waren dabei. Und nicht nur das. Das war das zweite Brotvermehrungswunder in der Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben. Die Vermehrung der Brote für 5000 war nur ein paar Monate vorher gewesen. Und diese Jünger sorgen sich um was? Sie sorgen sich darum, dass sie nur ein Brot dabei haben. Ist das nicht paradox? Und Jesus wirft ihnen das vor und sagt, warum seid ihr so unverständlich? Habt ihr nichts verstanden? Versteht ihr absolut nicht, was hier passiert? Ich kann mit einem Fingerschnips Brote erschaffen und ihr sorgt euch um Brot. Versteht ihr? Die Jünger fallen bisher auf als die komplett Ahnungslosen. Und dann kommt der große Wendepunkt. Das Bekenntnis des Petrus. Petrus stellt sich hin und sagt, weißt du, Jesus, alle anderen halten dich für einen Propheten, für einen tollen Menschen, für Elia oder wen auch immer. Aber wir haben erkannt, du bist mehr. Du bist der Christus. Und manche von euch sind an diesem Punkt, dass sie sagen, ja, ich bekenne Jesus als den Christus. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christus-Nachfolger. Dann hört gut zu, denn diese Predigt betrifft euch. Die erste Botschaft, die Jesus seinen Jüngern mitgibt, nachdem sie erkannt haben, dass er der Christus, der Messias ist, ist die Lektion des Leidens, ist die Lektion des Kreuzes, ist die Lektion, dass ein wahrer Christus-Nachfolger ein gekreuzigtes Leben leben muss. Denn er folgt einem gekreuzigten Christus. Es gibt keine andere Nachfolge als die des Kreuzes. Deswegen lasst uns diesen wichtigen Text betrachten, was genau das bedeutet. Ihr müsst daran denken, für wen Markus dieses Evangelium schrieb. Markus schrieb dieses Evangelium für Christen, Heidenchristen in Rom, an die er das sandte. Diese Christen hatten tatsächlich mit ihrem Glauben wirklich zu kämpfen. Wir denken manchmal, wenn wir heute in die Schule gehen und dann sagen wir, ich glaube an Jesus und wir machen bestimmte Sachen nicht mit, wir ziehen uns nicht an wie die Welt, wir reden nicht wie die Welt, wir tun nicht die Dinge wie die Welt, wir tun alle diese Sachen nicht, dann werden wir komisch angeguckt und haben nicht den Freundeskreis, den andere haben. Diese Leute damals, die hatten ganz andere Probleme. Denen drohte wirklich ein römisches Kreuz, wenn man rausfand, dass sie Christen waren. Und deswegen bringt Markus diese Rede Jesu in aller Detailtiefe seinen Lesern vor Augen. Denn Markus ist sonst ein Evangelium, in dem Jesus kaum redet. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Ein Evangelium, in dem ganz viel Action passiert, aber ganz wenig Jesus zu Wort kommt, weil Markus sagt, Taten sind wichtiger als Worte. Aber hier haben wir eine ganz lange Rede Jesu, die er uns genau zeigt. Und es geht um die Frage, was bedeutet es, Christus nachzufolgen? Und die Antwort lautet, wer Christus nachfolgt, der lebt ein gekreuzigtes Leben. Ein anderes Leben gibt es nicht. Bevor wir uns gemeinsam den Text anschauen wollen und ich diesen Text erklären und auslegen und auf uns anwenden werde, lasst mich eine Vorbemerkung machen. Diese Vorbemerkung betrifft diesen ganzen Text, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen Bild von dem, was es heißt, ein gekreuzigtes Leben zu leben, an diesen Text herangehen. Weil du denkst vielleicht, ah ja, Christen müssen besonders Sauertöpfe strein sehen. Christen müssen halt so ein Leben leben, wo sie auf lauter Sachen verzichten müssen. Die können nicht dies tun, die können nicht das tun, die können nicht das haben, die können nicht dieses machen. Christen sind so ein bisschen, sagen, ah Mensch Gott, warum bist du denn so streng mit all diesen Sachen? Ich muss so viele Dinge aufgeben für dich. Das ist aber ganz schön doof. Und hier haben wir wieder mal so eine Passage, die uns heute reinreiben soll, was wir alles aufgeben müssen und wie wir alles leiden müssen und wie schlecht es uns gehen soll und dass wir am besten nicht lachen dürfen. Und ich möchte dir gleich am Anfang zeigen, dass das absolut dran vorbeigeht an dem, was Jesus seinen Jüngern sagt. Bevor wir zur Auslegung des Textes kommen, möchte ich dir quasi in meinem Punkt Nulltens zeigen, worum es wirklich geht. Es geht um Freude in diesem Text. Du magst es nicht glauben, aber es geht um Freude. Es geht um Freude. Schau mal bitte mit mir rein in diese Ankündigung Jesu. Wir werden sie gleich nochmal genauer betrachten, aber nur jetzt schon mal so viel. Schau mal, was Jesus seinen Jüngern ankündigt. Er sagt ihnen in Vers 31, der Sohn des Menschen, also er, müsse viel leiden, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden. Und das ist im Prinzip alles, was die Jünger hören. Und alles, worüber sie sich aufregen und warum Petrus gleich hingeht und sagt, Jesus, das kannst du auf keinen Fall machen. Aber wisst ihr, was er am Ende sagt? Was der Sohn des Menschen auch tun muss? Er wird nach 3 Tagen auferstehen. Der letzte Baustein in dieser langen Serie des Leidens ist nicht Leid. Der letzte Baustein dieser langen Serie des Leidens ist die Auferstehung in Herrlichkeit, das Sitzen zur Rechten Gottes auf dem Thron. Dieser ganze Leidensweg ist kein Selbstzweck an sich. Das ist nicht irgendein Mann, der besonders asketisch lebt, sondern ein Mann, der zur Herrlichkeit eingeht, der einen Weg gefunden hat, sich zur Rechten des Gottes zu setzen. Versteht ihr? Und jetzt schaut mal mit mir in diesen zweiten Teil. Er ruft dann in Vers 34 die Volksmenge zu sich und schaut mal, ich gehe in der nächsten Predigt genauer darauf ein. Jesus gibt 4 Gründe, warum seine Jünger ein gekreuzigtes Leben leben müssen. Und schau dir nun mal den einen Grund an. In Vers 35, er sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Versteht ihr, wie er argumentiert? Er sagt, Leute, ihr seid doch alles Menschen, ihr wollt leben. Ihr seid doch alles Menschen, ihr wollt das Leben, ihr wollt nicht euer Leben aufgeben. Ihr wollt nicht euer Leben verlieren. Ich zeige euch den Weg, wie ihr euer Leben behalten könnt. Ich bin nicht da, euch das Leben mies zu machen. Ich bin da, euch den Weg zu zeigen, wie ihr das Leben behalten könnt. Ihr wollt Luxus, ihr wollt Freude, ihr wollt Frieden, ihr wollt Freunde und ihr wollt Spaß haben und ihr wollt all das. Ich zeige euch den Weg. Ich werfe euch nicht vor, dass ihr das wollt. Ich will euch einfach nur eins klar machen. Ihr seid alle auf dem falschen Dampfer. Ihr denkt alle, ihr müsst es hier und heute schaffen, aber damit liegt ihr total falsch. Wisst ihr, Jesus zeigt hier eigentlich einen Investmentvorschlag. Er ist ein Investmentberater. Er sagt, gib für eine kurze Zeit etwas auf und investiere, damit du hinterher, nach der Krise des Todes, das rausbekommst, was du immer wolltest. Hast du schon mal überlegt, warum Jesus den Himmel in solchen farbenfrohen Bildern anpreist? Da ist ein Bankett, da sind goldene Straßen, da ist ein Fest. Jesus appelliert an unsere Sehnen danach, dass wir Party haben, dass wir Freunde haben, dass wir Freude haben, dass wir Spaß haben, dass wir all diese Dinge haben. Er sagt nicht, das ist ein doofer Wunsch, was bist denn du für ein komischer Typ, gib das alles auf, Leben mit Gott heißt, den ganzen Tag irgendwie die Mundwinkel nach unten, nichts dergleichen. Er sagt einfach nur, du bist auf dem falschen Dampfer, wenn du es in diesem Leben suchst. Du musst investieren. In diesem Leben musst du dein Leben weggeben, damit du es dort erhältst. Manche gehen rum und sagen gerade, die Krise kommt, gib all deine Euros weg, sie sind in einem Jahr nichts wert, kauf dir Gold. Genau das gleiche macht Jesus. Diese Investmentberater appellieren daran, dass du gerne Gold haben willst, gern Geld haben willst, was wert ist. Jesus tut das gleiche, er sagt, jetzt gib es weg, denn es kommt eine Krise, dann ist all dein Leben nichts mehr wert, damit du danach das hast, was du immer begehrt hast. Also nulltens, wenn wir an diesen Text rangehen und über das gekreuzigte Leben sprechen, bitte denkt nicht, Jesus ist so ein Quäl-Dich-Trainer, ja? Der sagt, ah, du musst immer noch weiter, oder so ein Typ im militärischen Bootcamp und sagt, wühl dich durch den Matsch, du, ja? Gar nicht. Er nimmt uns mit und sagt, es ist gut, sammel dir Schätze, aber bitte, sammel sie im Himmel und nicht auf Erden, wo Motten oder Rost sie fressen. Sammel sie im Himmel. Lasst uns diesen Text betrachten gemeinsam, nachdem wir das uns klar gemacht haben. Es geht nicht um ultimative Selbstverleugnung, sondern es geht um den besten Investmentratschlag, den wir erhalten können. Lasst uns zuallererst betrachten die Verse 31 bis 33. Denn dieses gekreuzigte Leben, an das Jesus von uns appelliert, das zeigt er uns quasi von zwei Seiten. Die eine ist die Seite von oben, von Christus her, indem er sagt, ihr wollt Christus nachfolgen? Schaut, Christus muss leiden. Die andere Seite betrachten wir das nächste Mal. Er gibt vier Gründe in den Versen 35 bis 38, warum sich ein Leben lohnt. Aber warum sich ein Leben lohnt, dass das Kreuz auf dem Rücken trägt. Heute lasst uns vor allem diesen ersten Teil, diese Sicht von oben her, von Christus her betrachten. Das gekreuzigte Leben des Christus. Das ist mein erster Punkt. Schaut, was da steht in Vers 31. In Vers 31 steht, er fing an, sie zu lehren. Die Jünger haben eins verstanden, du bist der Christus. Was auch immer das in ihrem Kopf hieß, übrigens. Und jetzt betont Markus, er lehrte sie nicht einfach nur, er fing an, sie zu lehren. Das ist der Anfang einer Phase, nämlich den Jüngern beizubringen, wer er ist. Bis zu diesem Punkt im Markus-Evangelium, das habt ihr in vielen Predigten gehört, lehrte Jesus öffentlich, er heilte öffentlich, aber jetzt ab diesem Punkt passiert etwas Neues. Wenn ihr ein bisschen vorblättert und so mal grob überschlagt oder überblickt, worum es jetzt geht, werdet ihr sehen, der Schwerpunkt verschiebt sich. Ab jetzt lehrt Jesus seine Jünger und die Hauptlektion ist, wer bin ich? Wer bin ich? Warum ist das so wichtig, fragst du? Warum macht jetzt Jesus plötzlich einen auf privat? Warum zieht er sich zurück von den Volksmassen? Warum investiert er so viel Zeit, seinen Jüngern zu sagen, wer er ist? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn du ein falsches Bild hast davon, wer Christus ist, dann hast du ein falsches Bild davon, was ein Christ ist. Siehst du diese Verbindung hier in diesem Text? Wir müssen verstehen, wer Christus ist. Und das bezieht sich auf unser Leben als Christen, als Christusnachfolger. Das ist eine unglaublich praktische Frage. Und wir werden sehen, dass diese Jünger große Mühe haben, damit sie zu verstehen. In Kapitel 9, ab Vers 33, streiten sie zum Beispiel, wer der Größte ist. Und Jesus sagt ihnen was? Ich bin ein Diener, ihr sollt Diener sein. Es geht immer wieder um die Frage, wer ist Christus? Also hier beginnt diese Lehre des Christus für die Jünger. Die nächsten Kapitel sind der Lehre vom Christus gewidmet. Sei gespannt auf die Predigten, denn die werden sich darum drehen. Sie müssen ihre falschen Vorstellungen loswerden, sehen, wie er wirklich ist. Schau nur mal in Anfang Kapitel 9, was passiert dort? In deiner Bibel steht wahrscheinlich die Verklärung Jesu. Mit drei Jüngern geht Jesus auf den Berg, er kriegt auf einmal weiße Kleider und herrlich und göttlich und himmlisch steht er da. Das müssen die Jünger lernen. Jesus ist herrlich, Jesus ist himmlisch, Jesus ist mehr als ein Mensch. Aber das Erste, was sie lernen müssen, ist, er ist demütig, er ist menschlich, er ist leidend und er ist verworfen und wird am Kreuz der Römer sterben. Die erste Lektion, die die Jünger lernen müssen, bevor sie lernen, dass Christus herrlich und verklärt und himmlisch auf dem Berg ist, ist, dass der Sohn des Menschen viel leiden muss, von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden muss und nach drei Tagen aufersteht. Am Anfang der Lehre von Christus steht nicht seine Herrlichkeit, sondern sein Leiden und seine Demut und seine Ablehnung durch die Menschen. Ja, und du fragst dich vielleicht, warum? Warum genau diese Lektion? Ich glaube, weil es die härteste Lektion ist, die seine Jünger lernen müssen. Jesus muss ihnen nicht dreimal auf dem Berg irgendwie verklärt erscheinen, damit sie verstehen, dass Christus herrlich ist. Aber er muss ihnen dreimal sein Leiden ankündigen. Dreimal erklärt er ihnen, dass er leiden und sterben muss. Und wisst ihr, was sie nach dem dritten Mal sagen? In Lukas 18, Vers 34 lesen wir es. Nachdem Jesus das dritte Mal angekündigt hat, dass er leiden muss und sterben wird, steht dort, und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll. Und sie begriffen es nicht. Sie begreifen es einfach nicht. Sie können viel verstehen, aber dass der Christus leiden muss, der König der Juden, das passt nicht in ihren Kopf. Und was passiert, wenn Menschen Gott nicht verstehen? In Vers 32 lesen wir es. Jesus redete das Wort ganz offen. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu wehren. Wisst ihr, dieses Wörtchen wehren, das klingt ein bisschen altertümlich im Deutschen. Aber im Griechischen ist es ein ungeheuer starker Ausdruck. Wehren taucht eigentlich an den Stellen auf, wo Jesus den Dämonen wehrt, wo er das ultimative Böse zurückdrängt in seine Bahnen, wo er den Dämonen verbietet zu sprechen, verbietet zu handeln. Da wehrt er ihn, da kommt dieses Wort vor. Das Böse zurückweisen. Seht ihr, wie stark das ist, was Petrus hier tut? Denn für Petrus ist die Idee, dass der Messias, der König der Juden, der das Reich Davids aufrichten wird, dass dieser am Kreuz der Römer sterben wird, verworfen wird von den obersten Priestern. Das ist für ihn das Böse in Person, undenkbar, eine Sünde. Leiden und sterben und verachtet werden, das ist in seinem Weltbild nicht mit Gottes Kindschaft und mit Gottes Nähe und mit Gottes Plan verknüpft. Leiden, das ist in einer ganz anderen Box. Leiden, das tun Sünder und Bösewichter und Leiden ist Strafe für schlechte Menschen und Leiden muss man fliehen und Leiden muss man vermeiden und Leiden ist beklagenswert. Leiden muss man wehren. Petrus bekannte den Messias und Petrus wehrt dem Messias in ein und demselben Atemzug. Und wenn ihr euch noch erinnert an die Predigt über die Heilung des Blinden von Versen 22 bis 26, dann versteht ihr, was Petrus hier gerade tut. Er sieht Jesus, aber er sieht ihn als einen wandelnden Baum. Und genauso wie dieser Blinde zwei Heilungen brauchte, so braucht Jesus auch noch viele, viele Heilungen, bis er Jesus klar sieht. In Vers 33 wendet sich Jesus an Petrus. Er wendet sich um, sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus' Zurechtweisung zeigt, um was es hier eigentlich geht, nämlich um mehr. als Petrus. Eine größere Macht als Petrus ist hier im Spiel, nämlich Satan selbst. Du erinnerst dich vielleicht, dass der Satan, der Teufel, Jesus versuchte in der Wüste. Erinnerst du dich daran? Matthäus Kapitel 4. Dort versuchte der Teufel Jesus und hier versucht er seine Jünger. Mit den gleichen Worten schickte Jesus ihn damals weg und jetzt auch. Damals in der Wüste versuchte der Teufel Jesus Auswege aus dem schwierigen Kreuzesweg zu zeigen. Stürz dich vom Tempel. Alle sehen, dass du Gottes Sohn bist. Umgeh diesen ganzen leidvollen Weg, umgeh Gethsemane. Wirf dich vor mir nieder und ich gebe dir das Weltreich, das du aufbauen willst. Ich gebe dir alle Reiche der Erde. Du willst dein Reich errichten, ich gebe es dir umsonst. Du musst keinen Leidensweg gehen. Der Teufel versucht ihm das schmackhaft zu machen. Guck mal, es geht, Christus ohne Leiden. Und genau das Gleiche versucht er den Jüngern einzureden. Leiden ist böse, wehre dem Leiden. Leiden kann doch nicht Gottes Wille sein. Satan weiß, dass sein eigener Untergang besiegelt ist durch den Gang des Messias zum Kreuz. Und er weiß, dass sein Reich gegenüber leidensbereiten Kreuzesträgern keine Chance hat. Petrus wehrt dem Leiden des Christus. Was bedeutet es nun für uns? Satan hat den Petrus eine falsche Theorie über das Leiden des Christus in den Kopf gesetzt. Was bedeutet das für dich und für mich, die wir Christus nachfolgen, die wir bekennen wie Petrus? Ich denke, für uns bedeutet es Folgendes. Pass auf und prüf dich selbst, was deine Einstellung zum Leiden angeht. Satan hat leichtes Spiel mit uns, denn unsere menschliche Natur, unser Fleisch, sträubt sich gegen jedes Leiden. Jesus sagt zu Petrus, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Aus menschlicher Perspektive ist Leiden natürlich immer was Schlechtes. Verzichten ist etwas Schlechtes. Das Kreuz auf sich nehmen ist etwas Schlechtes. Sich dumm machen für Jesus ist was Schlechtes. Die Scham auf sich zu nehmen, mit einem Kreuz rumzulaufen, durch die Straßen Jerusalems hinaus nach Golgatha, das ist was Schlechtes. Unser Fleisch wehrt sich dagegen mit allem, was es hat. Es ist um jeden Preis zu vermeiden, aber das ist menschlich gedacht, nicht göttlich gedacht. Gottes Sicht ändert unseren Blick. Wer göttlich denkt, gewinnt ein anderes Verhältnis zum Leid. Und übrigens auch Petrus. Ich blätter mit dir mal ein kleines bisschen weiter in der Geschichte des Petrus, in die Apostelgeschichte, nachdem Jesus gestorben war. In der Apostelgeschichte trifft das Leiden Jesu auch den Petrus. Er wird verprügelt. Er wird mit Stöcken geschlagen vom Hohen Rat. Und wisst ihr, was seine Reaktion ist auf dieses Leiden? Apostelgeschichte 5, Vers 41. Und sie, Petrus und Johannes, gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Siehst du die Veränderung? Petrus denkt göttlich, nicht menschlich. Er hat eine ganz andere Perspektive. Er hat die Perspektive der Seligpreisung. Wohl denen, wohl euch, gesegnet seid ihr, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um meines Wortes willen. Wenn wir noch weiter blättern in der Geschichte des Petrus, in den ersten Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 12, das ist schon der gereifte Petrus, der hier anderen Christen einen Rat weitergibt. Hört, was er sagt. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Er sagt, Leute, ihr leidet, euch geht's komisch, Menschen spucken euch an, denkt doch nicht, das ist seltsam, das gehört zum Christenleben. Das ist nichts Fremdartiges. Er fährt fort, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Darum geht es. Dieser Petrus hat verstanden, eine göttliche Perspektive auf Leid, Ausgrenzung, Scham, Verzicht, kurz auf das Kreuz zu haben. Haben wir ein radikal anderes Verhältnis zum Leiden als Menschen, die Gott nicht kennen? Haben wir ein radikal anderes Verhältnis auf Verzicht? Dass wir Dinge nicht machen dürfen, weil wir Christen sind? Weil wir Dinge auslassen, weil wir Christen sind? Weil Leute uns komisch angucken, weil wir Christen sind? Hast du ein radikal anderes Verhältnis? Siehst du göttlich auf dieses Kreuz, das du trägst? Satan hat es sehr leicht, uns eine falsche Theorie in den Kopf zu setzen, denn wir sind Menschen und denken menschlich. Deswegen sollten wir Nachsicht haben mit den Jüngern. Dass Christus leiden muss, wollte ihnen nicht in den Kopf. Weil Leiden einfach nicht ins Bild passt. Nicht ins Bild eines mächtigen Messiaskönig und auch nicht in unser Bild. Die Frage ist es bei uns so anders? Passt Leiden in unser Weltbild und in das Bild eines liebenden und allmächtigen Gottes, der so mächtig ist, dass er jedes Leid von uns nehmen könnte, der eigentlich unsere Freude will? Passt Leiden in dein Weltbild als Christ? Hast du ein gesundes, balanciertes Verhältnis und Verständnis von deinem Kreuz, das du trägst? Weißt du, ich möchte dir zwei Extreme ganz kurz als Anwendung mitgeben, die wir in der Bibel finden, von falschen Verständnissen von Leiden, die häufig unter Christen anzutreffen sind. Das eine ist, Christen, die leiden und das Kreuz vollkommen ablehnen und sagen, ich will integriert sein. Ich will keine Scham und Schande auf mich laden, kein Kreuz auf meinem Rücken tragen, mich selbst zu verleugnen, Vers 34, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Ich gehe doch nicht durchs Leben und verleugne mich selbst. Ich trage doch nicht ein Kreuz auf meinem Rücken und gebe mein Leben auf. Christen, die sagen, ich leiden als Lebensstil lehne ich ab. Das zweite Extrem ist, Menschen, die sagen, ja, ich nehme das Leid zwar an aus Gottes Hand, aber insgeheim werfe ich es Gott vor. Ja, ich trage mein Leiden, ich trage mein Kreuz, ich trage, dass ich ausgeschlossen bin aus manchen Sachen, ich trage, dass ich manche Sachen nicht mitmachen kann, ich trage manches Übel, was ich erleiden muss für Christus und ich knirsche mit den Zähnen. Ich knirsche mit den Zähnen und insgeheim sage ich, Gott, wie kannst du nur? So ein Mist. Was ist das hier für ein Saftladen? Das sind die beiden Extreme. Das eine ist, Leid abzulehnen, seine Bequemlichkeit zu suchen, Opfern für andere überhaupt nicht in den Sinn zu bekommen, für Gott oder für andere. Und das andere ist, Gott unser Leiden vorzuwerfen, es zwar anzunehmen, aber immer unzufrieden damit zu sein und Gott unser Leid hinzuwerfen vor die Füße. Gibt es biblische Vorbilder für diese beiden falschen Ansätze? Ja, zum Ersten, zu diesen Menschen, die sagen, ich vermeide Leid um jeden Preis. Ja, ich will Christ sein, aber ich lebe doch kein Leben der Selbstverleugnung, bitte. Ich mache alles mit wie die anderen und ich mache genau alles wie die Welt. Und wenn Leute mich komisch angucken, dann passe ich mich halt an und Christi Worte befolgen, tue ich sowieso nicht. Und wenn es irgendwie mal hart auf hart kommt, dann gehe ich lieber den bequemen Weg. Das gibt es. In Markus 4 spricht Jesus von diesen Menschen. Es ist das Gleichnis des Sämanns. Und in Kapitel 4, Vers 16 spricht er von diesen Menschen so. Hört zu. Gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Das sind Christen. Die kommen auf Lagern nach vorne und sagen, ich entscheide mich für Jesus. Voller Freude. Später aber, also sie mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später passiert nämlich etwas. Hört zu, was da passiert. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie Anstoß. Das sind Menschen, die Leiden als Lebensstil ablehnen. Die mögen Christus und finden alles schick, was Christen machen, wenn es leicht ist. Tolle Musik, tolle Gemeinschaft, tolles Eis nach dem Gottesdienst, das ist alles schick. Aber auf Arbeit gehen und mich bekennen zu Jesus, meine Bibel mitnehmen in die Mittagspause, mein Geld der Gemeinde spenden, meine Zeit aufgeben für Gemeindearbeit oder für meine Eltern oder einer liebgewonnenen Sünde den Kampf ansagen, bis es weh tut? Auf keinen Fall. Das ist mir viel zu heiß. Diese Hitze, die scheue ich. Wer Hitze nicht aushält, sagt Jesus, bringt keine Frucht. Oder anders formuliert, wer Leiden als Lebensstil ablehnt, kann kein Christ sein. Diese Art Mensch wirst du daran erkennen, dass sie sich stets davor drückt, Opfer zu bringen oder Dinge aufzugeben für Gott und Menschen. Die zweite Fehleinstellung, die zweite Lüge, die uns Satan gibt, ist, Menschen, die Leiden akzeptieren, Christen, die Leiden akzeptieren und sagen, ja, mein Gott gibt nun mal Leiden. Das ist Teil des Deals. Ich will in den Himmel und hier muss ich halt leiden. Das ist nun mal so. Aber insgeheim werfe ich Gott dieses Leid vor. Diese Menschen sind wie die Israeliten in der Wüste. Gott hatte die Israeliten befreit aus der Sklaverei Ägyptens. Er hatte ihnen ein Land versprochen, in das er sie führen würde, in dem Milch und Honig fließen. Aber der Weg dorthin war eine Wüste, Entbehrung aller Orten. Gott versorgte in dieser Wüste mit Manna, mit Wasser, mit Wachteln, mit all diesen Dingen. Doch die Israeliten waren zuerst insgeheim und später ganz offen unzufrieden mit ihrem harten Los. Und sie sehnten sich nach einem einfachen Leben und sagten, das ist das, was wir verdienen. Melonen, Gurken in Ägypten, wie wunderbar und herrlich. Das verdienen wir eigentlich. Und wir sind hier mit diesem komischen Gott mitten in dieser Wüste und Mose, mach ein Ende. Sie murrten. Murren ist das Hauptthema, wenn du die Geschichte der Israeliten der Wüste liest. Murren, murren, murren. Murren ist ein altes Wort für meckern, motzen, sich beschweren, nicht zufrieden sein mit etwas, jemandem etwas vorwerfen. Das heißt murren. Sie hielten es Gott vor, dass es ihnen schlecht ging, dass sie nicht alles hatten, dass sie manches Leid durchzustehen hatten auf dem Weg zum gelobten Land. Sie haben menschlich gedacht. Hätten sie göttlich gedacht, hätten sie daran gedacht, dass Gott sie errettet hat aus Sklaverei, vollkommen aus Gnade, dass Gott sie führen würde in ein wunderbares Land und dass diese kurze Zeit der Entbehrung nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die sie in diesem Land haben würden, wo Milch und Honig fließt. Sie akzeptierten die Wüste als ihr Los, aber sie meckerten und murrten. Und in 4. Mose 11, Vers 1 steht, und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Augen des Herrn. Und als der Herr es hörte, entbrannte sein Zorn. Deswegen, hüte dich vor den Lügen Satans. Hüte dich davor, menschlich vom Leiden des Kreuzes tragen zu denken. Hüte dich davor, Leiden abzulehnen und hüte dich davor, Gottes vorzuwerfen. Christus musste leiden und so müssen alle Christus-Nachfolger. Aber Leiden ist nicht das Ende, erinnere dich an den Punkt Nulltens. Es geht nicht darum, Leiden um des Leidens willen, sondern es geht Leiden als den einen Weg zu dem, was wir wirklich wollen. Freude, Herrlichkeit, Frieden, Gemeinschaft, Spaß zu finden. Das war mein Punkt 1. Der leidende Christus und das Unverständnis der Menschen, das Unverständnis des Petrus gegenüber dem Leiden des Christus, was zu einem Unverständnis führt, warum ich als Christ leiden soll. Denn wenn ich nicht verstehe, dass Christus leiden musste, dann verstehe ich auch nicht, dass ich leiden musste. Und das ist das, was Jesus ihnen zeigen möchte. Kommt zu meinem zweiten Punkt. Und wir kommen in den zweiten Teil dieses Abschnittes. Und wir werden heute noch Vers 34 betrachten. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Verse 35 bis 9,1 an und die Begründung, die Jesus gibt für dieses Leben des Kreuzestodes. Im Vers 34 passiert Folgendes. Jesus ruft die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und spricht zu ihnen. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für Jesus ist diese Lehre, die jetzt kommt, größer als seine 12 Jünger. Das ist was, das alle wissen müssen, die ihm hinterhergehen. Der harte Kern der Gemeinde, die 12 Jünger, und alle, die am Rand stehen. Deswegen hör jetzt gut zu, wenn du sagst, okay, jetzt ging es gerade nicht um mich, denn ich bekenne Christus noch nicht oder ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich Christ bin, vielleicht überlege ich noch, ob ich Christ werden will, dann geht es dir wie dieser Volksmenge. Jesus hat eine Botschaft. Und diese Botschaft ist für alle, denn es geht darum, was es bedeutet, Christ zu sein. Jesus sagt, wer mir nachkommen will. Eigentlich steht hier das gleiche Wort wie folge mir nach, wer mir nachfolgen will. Es ist eigentlich eine Doppelung. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss Folgendes machen. Er muss mir nachfolgen und das und zwei weitere Dinge tun, sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist die lebenspraktische Anwendung der Lehre vom leidenden Christus. Wer Christ sein will, der muss sein wie Christus. Und das ist ein hartes Stück Schwarzbrot, das diese Leute da zu kauen haben, denn du musst bedenken, was diese Leute dachten, wer er ist. Die dachten, er ist der große Messias, der kommt, der die Römer rausschmeißt, der endlich das davidische Königtum wieder aufbaut und er sagt, falsch. Ihr müsst ein römisches Kreuz auf euren Rücken nehmen. Ihr müsst euch den Römern unterordnen. Ihr werdet den Römertod sterben. In Vers 34 sagt er ihnen, wie man ihm nachfolgen soll und erklärt ihnen, was es heißt, Christ zu sein, sich zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. In den weiteren vier Versen gebe ich mal einen kleinen Ausblick, das schauen wir uns das nächste Mal an, gibt er Ihnen vier Gründe. Drei werden mit denn eingeführt. Denn ist ein Wort, das einen Grund angibt. Warum soll ich so ein Leben leben? Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Aber Jesus nennt drei Dinge. Schauen wir die drei Dinge an, die er sagt. Ich beginne nicht mit dem ersten, sondern ich beginne mit dem zweiten. Er sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Was heißt das? Was heißt das, nimm dein Kreuz auf dich? Was möchte Jesus, was du tust, wenn du Christ bist, indem er sagt, nimm dein Kreuz auf dich? Überleg mal, was das Kreuz bedeutet hat zur Zeit der Bibel. Das Kreuz, das Holzkreuz, war eine Hinrichtungsmethode, die die Römer nach Israel gebracht hatten. Für besonders schlimme Verbrecher stand dieser Tod bereit. Die wurden an das Kreuz genagelt und aufgehangen. Und der Kreuzestod war nicht nur schmerzhaft, er war eine öffentliche Schande. Wer am Kreuz starb, war gebrandmarkt als besonders schlimmer Bursche. Schlimmer noch als der Tod war der Weg zum Tod. Das Tragen des Kreuzes von der Richtstätte durch die Straßen Jerusalems bis hinaus nach Golgatha, einem Hügel, der außerhalb der Stadt lag. Dieser Weg war ein Weg der Schande. Menschen spuckten dich unterwegs an, riefen dir schlimme Worte zu, freuten sich über den Tod eines so gefährlichen Verbrechers, wie du es bist. Wozu Jesus seine Jünger aufforderte, waren vier Dinge, die mit dem Kreuz verbunden waren. Lebe ein Leben, das bereit ist, Widerstand zu akzeptieren. Es wird Menschen geben, die dir übel wollen, weil du Christ bist. Es wird Menschen geben, die dich nicht mögen, weil du Christ bist. Es gibt Menschen, die dir den Tod wünschen werden, weil du nicht Christ bist. Lebe mit Widerstand. Wer sein Kreuz trägt, hat Widerstand zu erdulden. Zweitens, lebe ein Leben der Schmerzen. Lebe ein Leben der Schmerzen. Sei bereit auf ein Leben, das Schmerzen beinhaltet. Nicht unbedingt körperliche Schmerzen, aber etwas aushalten, auf etwas zu verzichten. Solche Schmerzen können damit auch gemeint sein. Wer sein Kreuz trägt, weiß, dass Schmerzen auf ihn zukommen. Mit einem Kreuz war drittens die öffentliche Schande verbunden. Nicht der populäre Typ zu sein. Nicht everybody's darling. Nicht Ruhm auf seinen eigenen Namen zu laden, sondern öffentlich dazustehen als der Depp, der Idiot, der Verbrecher. Das bedeutete ein Kreuz und letztendlich natürlich auch den Tod. Widerstand, Schmerzen, Schande, Tod. Das war das, wozu Jesus die Menschen aufforderte, die ihm nachfolgen wollten. Warum? In Vers 35 sagt er es, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Sie sollten nicht irgendein Leid tragen, sondern sie sollten das Leid für Jesus tragen. Leiden, weil sie Christen waren, weil diese Welt sie nicht verstehen würde, weil diese Welt sie bekämpfen würde. Das also setzt Jesus dieser Volksmenge vor. Bist du das bereit für mich zu tun? Du folgst mir vielleicht nach, weil du denkst, ich bin der große Messias und du wirst mit einem Siegeszug in Jerusalem einkehren. Dort werden Luxus und Reichtum und du wirst einer der Großen sein, wie David Große hatte. Und du denkst vielleicht, ich wäre der neue Salomo und ich mache dich zu einem meiner Berater und du wirst einen herrlichen Palast haben. Du folgst mir vielleicht nach, weil du all diese schönen Dinge willst. Dir ziehe ich den Zahn. Ein Weg voller Widerstand liegt vor dir. Ein Weg voller Schande, voller Schmerzen und am Ende liegt dein Tod. Bist du bereit dafür? Denn wenn du dafür nicht bereit bist, dann geh. Du hast ja nichts zu suchen. Du folgst einem Messias, den es nicht gibt. Du folgst einem Messias, den Petrus sich vorgestellt hat. Einem Messias, der nicht leiden muss, der nicht ans Kreuz geht, der nicht verworfen wird. Aber so einer bin ich nicht. Du folgst dem Gekreuzigten, lebe als Gekreuzigter. Das Zweite, was er sagt, das Erste in der Reihe der drei Dinge ist, verleugne dich selbst. Jetzt verstehen wir ein bisschen besser, was Jesus damit meint. Jesus geht es nicht darum, dass seine Jünger sich mit Rutenbündeln den Rücken blutig schlagen und sagen, ich darf keinen Moment des Feierns und ich darf bloß nicht lachen und ich darf mich bloß nicht freuen in meinem Leben, ich darf keine Freunde haben oder irgend so etwas. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht, sich selbst Qualen zuzufügen, sondern es geht ihm darum, dass jener Teil von dir, der sich gegen all das wehrt, was für das Kreuz steht, Schande, Schmach, Entbehrung, Schmerzen, Tod, dass dieser Teil deines Lebens von dir abgelehnt wird. Dass du diesen Teil deines Lebens anblickst und sagst, ich weiß, dass du in mir existierst, du Teil von mir, der das alles nicht will, der dieses Kreuz nicht will, der populär sein will, der nicht auf nichts verzichten will, der sein eigenes Leben leben will, maximieren will, dass es mir gut geht in dieser Welt und dass du zu diesem Teil sagst, ich verleugne dich, ich kenne dich nicht. Petrus am Kohlenfeuer sagt, Jesus, den kenne ich nicht. Das Gleiche tue mit diesem Teil von dir. Sage zu, den kenne ich nicht, das bin nicht ich. Zu diesem gehöre ich nicht. Das ist ein Fremdkörper in mir. Das meint Jesus mit Selbstverleugnung. Der Teil, der sagt, ich will kein Kreuz tragen. Ich will keinen Widerstand erleiden. Ich will Bequemlichkeit und weltliche Freuden so sein wie alle. Bloß keine Schmerzen. Ich will anerkannt und geachtet sein. Bloß keine Schande. Ich will hier auf dieser Erde mein bestes Leben haben, das geht. Jesus sagt, wenn du diesen Teil von dir akzeptierst als einen Teil von dir, dann geh heim. Denn es gibt keinen Christus, dem du nachfolgen kannst, der das Gleiche tat. Dieser Christus kam, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sag zu diesem Teil von dir, hinter mich, Satan, denn du denkst nicht menschlich. Du denkst menschlich, nicht göttlich. Wie weit sollen wir das treiben? Kreuz auf uns nehmen, selbst verleugnen, Schande, Schmach, Widerstand, all diese Dinge tragen. Das Dritte, was Jesus sagt, ist, folge mir nach. Was er damit sagt, ist, schau mein Leben an. Wie weit habe ich es getrieben? Bis zum Ende. Für ihn war nicht der Weg das Ziel, nicht irgendein Ideal, dem ich am Sonntag nachfolge. Das Kreuz war für ihn Realität. Jesus zeigt sich uns nicht nur als derjenige, der uns von unseren Sünden errettet, und der uns gute Worte sagt, denen wir nachfolgen sollen, die weise sind und unser Leben irgendwie eine Bahn geben, dass wir nicht in Drogen rutschen. Jesus zeigt uns durch sein Leben ein Vorbild für unser eigenes Leben, ein Muster, eine Schablone, in der wir wandeln sollen. Deswegen heißen wir Christen. Wir sind kleine Christusse. Kleine Christusse. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, wie Paulus es sagt im Korintherbrief. Vertreter Christi auf Erden. Ebenbilder Christi. Lass mein Leben dein Muster sein. Das sagt Jesus zu uns Christen, die wir den Alltag leben müssen wie er. Nun sind wir an diesem Punkt angekommen. Ein gekreuzigtes Leben. Warum sollen wir ein gekreuzigtes Leben leben? Ein Leben voller Widerstand, Schande, Schmach, Entbehrung, all diesen Dingen. Weil am Ende dieses Lebens Profit steht. Erinnert euch an den Punkt Nulltens. Es geht nicht um Selbstverleugnung, es geht um ein Investment, dass wir das finden, wonach wir streben. Freude, Spaß und all diese Dinge. Akzeptiert sein, in einer Gruppe sein, populär sein. All dies werden wir haben, wenn wir hier auf Erden das verleugnen. Aber wie sieht nun ein gekreuzigtes Leben aus? Wie sieht ein gekreuzigtes Leben aus? Menschen, die ihr Leben aufgeben und Widerstand ertragen, Schande akzeptieren, die so radikal leben, dass sie ihr Leben nur mit einem Extrem beschreiben können, nämlich ich lebe das Kreuzesleben. Es gibt einfach kein anderes Wort für das, was ich tue. Ich schrecke vor nichts zurück. Ich behalte nichts auf, wenn es darum geht, meinem Gott zu dienen. Im Islam ist das Tollste, was du tun kannst, dir einen Bombengürtel umbinden und dann gehst du mitten in die Feinde und drückst den roten Knopf und bumm, dann ist dein Leben vorbei. Das Beste, was du tun kannst. Im Christentum ist es ganz anders. Im Christentum ist die höchste Frömmigkeit, nicht einmal auf den roten Knopf zu drücken, nicht einmal dein Leben zu geben, sondern heute hier aus dieser Predigt aufzustehen und zu sagen, heute hier werde ich mein Leben kreuzigen. Ich gehe nach Hause, dort habe ich einen Ehemann, dort habe ich eine Ehefrau, dort habe ich Freunde, ich habe morgen Arbeitskollegen, ich habe Schüler in meiner Schule, ich habe Freunde und Geschwister und Eltern, all diese Menschen. Und ich weiß, diese Menschen sollte ich lieben mit allem, was ich habe. Und ich bin bereit, mein komplettes Leben ihnen zu unterstellen, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Auf alles zu verzichten, um ihnen zu dienen. Ich gehe in die Schule, dort bin ich ein Zeugnis für meine Mitschüler. Mögen sie mich auslachen. Ich gehe nach Hause und ich lebe ein Leben des Dienstes. Ich ehre meine Eltern. Ich gehorche ihnen allen Dingen. Ich gehe nach Hause und frage mich, was kann ich für meine Ehefrau tun, um ihr mehr zu Diensten zu sein, um sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Radikal selbstverleugnend bis zum letzten Tropfen Blut. Das ist viel schwieriger, als einmal auf einen roten Knopf zu drücken. Das ist der tägliche Tod. Das tägliche Erdulden, das tägliche Ertragen ohne Vorwurf. Wie viel schwieriger ist es, sich täglich zu fragen, wie kann ich besser lieben? Wie kann ich mehr ertragen, mehr erdulden, mehr sein wie Christus? Wie viel schwieriger ist es, täglich sich Spott auszusetzen, ohne Rachegelüste zu haben oder ähnliches? Wie viel schwieriger ist es, in der Pause seine Bibel mitzunehmen und zu lesen, auch wenn die Kollegen komische Blicke auf dich werfen? Wie viel schwieriger ist es, nach der Hochzeit dein Studium an den Nagel zu hängen? Bei uns war das so. Tat Kathleen, hängte ihr Studium an den Nagel, um sich um die neu entstandene Familie zu kümmern. Schmach und Spott und nicht Spott, aber Schmach und Vorwürfe auszuhalten von der eigenen Familie, was das soll, und man wirft sein Leben weg und all diese Dinge. Oder für sein Abitur zu lernen, nebenbei noch Führerscheinprüfung zu machen, noch einen Minijob zu arbeiten, überhaupt nicht zu wissen, wo einem der Kopf steht, so viel Arbeit zu haben und trotzdem der kleinen Schwester bei Mathe lernen zu helfen. Den jungen Mann kennenzulernen, den man wirklich, wirklich nett findet. Wirklich, wirklich nett findet. Aber irgendwann merkt, Gott wäre nicht zufrieden mit dem und den aufzugeben. Zu wissen, dass meine Smartphone-Nutzung nicht okay ist. Ich hänge zu viel an dem Ding, es verführt mich, Sachen zu sagen oder zu sehen, von denen ich weiß, dass Gott sie nicht will. Nicht loszukommen und zu einem Freund in der Gemeinde zu gehen und zu sagen, bitte hilf mir. Das ist ein gekreuzigtes Leben. Das ist ein gekreuzigtes Leben. Ein Leben der Selbstverleugnung, das sagt, der Teil von mir, der diese Dinge nicht will, den kenne ich nicht. Er gehört nicht zu mir. Er ist ein Fremdgröber. Und ich frage dich, lebst du so ein Leben? Sind das Fragen, die dich beschäftigen? Bist du ein Kreuzesträger? Folgst du so einem gekreuzigten Christus? Einem Christus, der nicht kam, bedient zu werden, sondern aller Menschen Diener zu sein und sein Leben zu geben. Bist du ein Spiegel dieses Christus? Wenn deine Antwort ja ist, dann freue dich, denn glückselig sind die, die so etwas tun. Wenn deine Antwort nein ist, dann prüfe dich selbst, wem du nachfolgst. Ich möchte schließen mit einem Rat, einer Vision, die der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi gibt. In Kapitel 2, Vers 5 sagt er: Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Das heißt, ihr sollt so denken. Eure Einstellung soll so sein, wie die von Jesus Christus. Was für eine Einstellung war das? Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, das heißt so viel wie er gab alles. Er hielt nichts zurück. Er gab einfach alles. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde ein Sklave und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Diese Einstellung sollst du haben, wenn du Christus nachfolgst. Und geh heute weg und sag, ich will das radikal leben. In meiner Familie, auf meiner Arbeit, mit denen es am schwersten fällt, gegenüber meinem Gott, mit den Sünden in meinem Leben. Ich will genau das leben. Und weißt du, was dann das Ende sein wird? Vers 9. Darum, das heißt aus diesem Grund, weil Jesus das tat, weil er sich erniedrigte und sein Leben wegwarf, alles wegwarf, entäußerte, Sklave wurde, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das ist das Ende des Leidens. Das ist, wenn das Investment zurückgezahlt wird. Das ist das Ende, das Gott sucht, die deine Freude, deine Zufriedenheit, dein Spaß und dein Glück. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Deswegen suche es nicht hier. Aber das werden wir beim nächsten Mal noch einmal vertiefen, wenn wir uns dann mit den Gründen für das gekreuzigte Leben anschauen. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen, wo wir über das Wort Gottes nachdenken und mit Gott in Zwiesprache treten. Lass uns wirklich beten und die Dinge ihm bringen, die unser Herz bewegen. Und dann werde ich im Gebet noch abschließen.